Die Salafisten sind heute unser Tagesthema. Diese radikale islamistische Gruppierung, die fasziniert vor allem junge Menschen oder korrekter gesagt vor allem junge Männer. Der Kölner Journalist Ahmed Chenyurt, der hat sich mit den Salafisten schon sehr lange beschäftigt, nicht zuletzt auch in Moscheen vor Ort recherchiert. Herr Chenyurt, ich grüße Sie.
Hallo.
Zurzeit sind die Salafisten ja wegen der Koranverteilaktion in Deutschland in aller Munde. Viele warnen jetzt vor den Salafisten, aus Ihrer Sicht zu Recht.
Das hängt davon ab, was man ansprechen möchte. Wenn man über die Ideologie der Salafisten spricht, speziell dieser radikalen Form des Salafismus, dann muss man davor warnen. Das tut ja auch der Verfassungsschutz. Aber wir müssen differenzieren. Nicht jeder Anhänger der Salafisten wird ein Attentäter oder ein Gewalttäter. So, und da müssen wir genau differenzieren.
Das heißt aber, diese Positionen dieser Gruppe, kann man schon sagen, sind radikal?
Selbstverständlich, also das ist auch klar, da machen sie auch gar keinen Hehl vor. Sie lehnen die parlamentarische Demokratie ab, die Menschenrechte ab, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und sie fordern halt und wollen halt auch einen islamistischen Gottesstaat, der mit der Verfassung in Europa oder den Verfassungen in Europa nicht kompatibel ist. Aber trotzdem muss man da eine klare Zäsur machen. Nochmal, nicht jeder, der daran glaubt, wird aktiv handeln. Also ich darf den Koran, egal in welcher Form, im Kopf leben. Das ist kein Problem. Nur wenn ich gewalttätig werde, da muss der Staat zugreifen und das tut er ja auch.
Das heißt, eine Gefahr für die innere Sicherheit oder sage ich mal eine Vorlage zur Radikalisierung sehen Sie schon?
Sie ist von der Ideologie her, weil sie sich nicht nach rechts oder nach Gewalt abgrenzt, natürlich problematisch. Aber um tatsächlich ein islamistischer Attentäter zu werden, gehören noch weitere Faktoren hinzu. Und die werden halt, über die wird halt nicht gesprochen. Also Minimum 5 Faktoren und davon ist Ideologie nur eine Basis.
Wenn wir jetzt aber mal bei den Salafisten bleiben, bei der Ideologie, wer steht dahinter, von wie vielen Menschen, von wem reden wir da konkret?
Also nach Angaben, die offiziell sind, wir haben keine Studien, es gibt immer noch keine empirischen Untersuchungen zum Thema Salafismus, gehen wir von 2.000 bis 5.000 Anhängern aus. Und von diesen 2 bis 5 in Deutschland, von innerhalb der großen 4,5 Millionen großen Gemeinde der Muslime. Und von diesen 2.000 bis 5.000 sind etwa 100, 200 Gewalttäter. Also das heißt, wir haben die Minderheit in der Minderheit in der Minderheit. Die ist selbstverständlich gefährlich. Ich will das nicht bagatellisieren. Aber wir müssen genau unterscheiden, ob wir nicht eine Koranverteilaktion dazu benutzen, die Salafisten, speziell diese Art von Salafi, von Abu Naji, sozusagen zu Opfern zu stilisieren, wo sie wieder intern werben können.
Das heißt, die Aktion ist aus Ihrer Sicht eine gute PR, weil jetzt so viel darüber berichtet wird?
Absolut, absolut. Und vor allen Dingen halt auch, weil die Äußerung aus Politik und zum Teil halt auch aus Sicherheit so indifferenziert ist. Weil das Verteilen des Korans in den Fußgängerzonen ist nicht das Problem in Deutschland. Und es ist auch nicht das Problem, sozusagen nach der Scharia in Deutschland zu leben. Das dürfen diese Menschen. Da gibt's die Religionsfreiheit in diesem Land. Problem wird das, wenn man sozusagen die Sekte in der Sekte so als hochstilisiert, als die radikalen Kräfte und so weiter und so fort. Dann gewinnen die insofern bei den Jugendlichen, dass man sagt, guck mal, die verteilen nur den Koran, die halten sich an die Gesetze und werden trotzdem stigmatisiert, trotzdem medial runtergemacht.
Das heißt, verstehe ich das richtig, Sie kritisieren, dass sozusagen jetzt wieder so eine Diskussion verkürzt wird auf Salafisten, gleich richtig. Muslime, gleich Islam.
Richtig, weil diese Kausalkette entsteht halt einfach in der Art der Berichterstattung, wie sie momentan läuft. Ich will die Kollegen wirklich nicht jetzt diskreditieren, so, aber wir müssen in dem Bereich wirklich massiv differenzieren.
Jetzt werden da Millionen Koranbücher gedruckt, verteilt, das kostet ja auch Geld. Da fragt man sich ja aber trotzdem schon, woher kommt so Geld für solche Aktionen?
Ja, da muss man erstmal wieder an die Frage gehen. Also werden denn tatsächlich Millionen verteilt oder wird das einfach nur übernommen, ohne gegenzuchecken? Also nach Angaben der Verteiler sind bis Ende März 100.000 Bücher verteilt worden. Also von Millionen kann man da nicht sprechen. So Punkt 1. Punkt 2. Für Dawa, für Missionsarbeit kriegt man selbstverständlich Gelder von Privatleuten aus Saudi-Arabien oder aus dem Nahen Osten. Aber hier halt auch ist auch so, dass es ja Spenden gibt von frommen, zum Beispiel türkischstämmigen Muslimen, 1 Euro. Der Druck der Bücher kostet 1 Euro und da hat man halt auch innerhalb der großen Gemeinde gesammelt.
Was glauben Sie denn, ist die Motivation dahinter, den Koran zu verteilen? Man kennt das aus den Innenstädten, da stehen manchmal auch evangelikale Christen, die verteilen dann das Neue Testament oder so, habe ich auch vor kurzem erst erlebt. Jetzt der Koran, wo ist das Problem oder warum machen die das?
Die machen es letztendlich, sage ich mal, aus Eitelkeit. Also der Salafismus ist eine Religionspraxis, die bedeutet, wenn ich 10.000 Bücher des Heiligen Korans verteilt habe, bekomme ich 10.000 positive Gebete gutgeschrieben und das erleichtert meinen Weg ins Paradies. Also das ist eine Buch hochalterische Herangehensweise an die Religion. So, und natürlich, Mission ist jeder großen Buchreligion immanent, und das betreiben sie gerade. Sie missionieren und sie machen das relativ erfolgreich, und die PR-Arbeit übernehmen wir Journalisten.
Erfolgreich heißt aber auch, wenn jetzt jemand den Koran in die Hand gedrückt bekommt, der wird dann zu Muslim. Das ist ja wahrscheinlich eher nicht so.
Nein, also es gehört schon ein bisschen mehr dazu, Muslim zu sein. Und die andere Sache ist halt auch die, wer liest das Buch? Also da müsste man vielleicht auch nochmal nachfragen. Kann ja auch sein, dass der Koran, schade, aber dann unter Umständen einfach weggeworfen wird.
Glauben Sie, dass die ganze mediale Aufregung, die politische Diskussion jetzt, war das gezielt sozusagen die Idee hinter der Kampagne, oder hat sich das jetzt einfach so ergeben, weil es eben so ist, wie es ist, wie die Medien so funktionieren, wie sie funktionieren, Politik so funktioniert, wie sie funktioniert?
Also ich glaube nicht, dass Abu Najji und seine Hintermänner darauf sozusagen gelauert haben, eine Medienkampagne loszutreten. Sie sind selber überrascht über den Medienhype. Das kann man ja auch im Internet nachlesen. Die andere Sache ist halt einfach, deren Moschee ist das Internet. Das heißt, jede Berichterstattung, kritische oder schlechte Berichterstattung, wird von denen ins Internet gestellt, und damit erreichen sie letztendlich Jünger. Das heißt, sie haben kaum eigene feste Moscheen in Deutschland, und der Hype, der jetzt über die Medien gekommen ist, hat die selber überrascht, und das kann man ja auch nachlesen.
Was fasziniert denn vor allen Dingen junge Männer, sind es ja, die bei den Salafisten mitmachen, was fasziniert daran so sehr? Also was ist das Spannende, was ist das vielleicht auch Kontroverse, was junge Männer anzieht?
Also es sind nicht nur Männer, da muss ich sie leider berichtigen, sondern es sind auch immer mehr Frauen vor allen Dingen, und es sind Deutsch-Deutsche, die konvertieren zum Islam. Der Trick ist eigentlich wie bei allen Sekten relativ schlicht, sei es Scientology oder andere, das schlichte Weltbild. Wenn ich das mache, folgt das. Wenn ich das mache, komme ich ins Paradies. Wenn ich das nicht mache, dann komme ich in die Hölle. Es ist letztendlich dieses schlichte Weltbild in einer medien- und globalisierten deutschen, bundesrepublikanischen, europäischen Gesellschaft, die ja sehr kompliziert ist für viele. Ja, wo man auch an Grenzen stößt, auf Widersprüchlichkeiten stößt. Und die haben ein klares Weltbild. Die sagen, so, wenn ich das mache, wenn ich fünfmal am Tag bete, faste und keine Musik höre, ja, dann komme ich ins Paradies.
Und der Koran ist quasi geschrieben, da gibt's nichts zu interpretieren.
Genau.
Das ist dann das Einfache, und das fasziniert viele junge
Menschen. Das fasziniert total viele, weil es sagen ja auch viele, auch in den Interviews, die ich geführt habe, ich muss nicht denken. Es ist alles vorgeschrieben.
Ganz praktisch in der globalen Welt sozusagen.
Im Grunde ja.
Wenn wir jetzt ein bisschen auch nochmal auf die Jugendkultur gucken, die Salafisten treten ja auch besonders auf. Man sieht die Bärte, das ist zumindest das Klischee, was wir so im Kopf haben. Eine bestimmte Kleidung, Kopfbedeckung. Welche Rolle spielt das?
Ich glaube, das ist wichtig als Code, um sich sozusagen von der anderen breiten muslimischen Masse abzusetzen, um auf der einen Seite nach außen zu zeigen, wir sind die wahren Muslime, hinter uns steht der Koran, und auf der anderen Seite den anderen Muslimen der Mehrheit zu zeigen, ihr seid ja alles gar keine richtigen Muslime, ihr betet ja noch nicht mal fünfmal am Tag. Es ist eine Abgrenzung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich eine Identifikation, Teil einer Bewegung zu sein. Das sind junge Revolutionäre, auch wenn sie mittelalterlich aussehen. Diese Ideologie ist modern, und sie benutzt hochmoderne Kommunikationsmittel, eben zum Beispiel das Internet. Und das funktioniert. Sie sprechen die Sprache der Jugendlichen. Und wenn ich manchen DİTİB-Imam sehe, der aus der Türkei hier nach Deutschland kommt für 4 Jahre, das Land nicht kennt, die Sprache nicht kann, der kennt die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen nicht. Pierre Vogel, Abu Najji und die anderen Laienprediger, nenne ich sie mal, die kennen ganz genau die Lebenswirklichkeit in Deutschland und drücken entsprechend auf die Knöpfe.
Das heißt, die Knöpfe sind dann sehr schnell geschnittene Internetvideos. Richtig. Und das funktioniert tatsächlich?
Ob es tatsächlich funktioniert, wissen wir nicht, weil es eben keine Untersuchungen dazu gibt, also die wirklich stichhaltig, empirisch nachweisbar sind, sondern es wird andauernd immer nur verlautbart, dass es so ist, dass es eine riesige Jugendbewegung ist. Es gibt auch nicht die salafistische Szene, beziehungsweise bis vor kurzem nicht. Jetzt nach der Kampagne kann man, und der Berichterstattung, kann man sagen, dass die verfeindeten salafistischen Führer jetzt schon zusammenrücken. Also das ist schon im Grunde erreicht, dass die spinnefeindlichen Gruppen heute zusammengehen.
Das heißt, dass die Diskussion im Moment Ihnen sozusagen einen Bärendienst erweist.
Absolut.
Ja. Wie groß, glauben Sie denn, ist der politische Einfluss bisher gewesen in Deutschland, und wie groß wird er sein?
Also ich glaube, dass der in der politischen Debatte innerhalb der Gemeinden und innerhalb der Politik in Deutschland überhaupt keine Rolle spielt. Das wollen die auch gar nicht. Sondern die wollen im Grunde, das ist auch gar nicht deren Ziel. Deren Ziel ist es, im Grunde zu missionieren und dafür zu sorgen, dass ihre Ideologie, ihre in der Interpretation des Korans radikale Ideologie sich verbreitet. Und jetzt, da sind die Muslime gefordert zu sagen, wollen wir das oder wollen wir nicht?
Und wir reden von mehreren tausend Menschen, aber nicht von wirklich großen Zahlen.
Maximal 5000.
Der Kölner Journalist Ahmed Shenyurt in D-Radio Wissen über die Salafisten und ihre Bedeutung in Deutschland. Er ist heute auch zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz ab 18 Uhr live auf D-Radio Wissen. Vielen Dank.